Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Soweit Gottes Wort.
Lass uns noch einmal beten zusammen. Vater, ich bitte dich, dass wir deine Güte und Gnade jetzt erkennen, wenn wir dein Wort in diesem Text hören und darüber nachdenken. Amen. In den letzten Wochen sind wir als Familie immer wieder mit der Frage konfrontiert worden, was kommt jetzt für euch als Nächstes? Mit dem Ende des letzten Jahres ging für uns auch so etwas wie ein gewisser langanhaltender Ausnahmezustand zu Ende, der uns etwas mehr als 4 Jahre lang begleitet hat. Vor allen Dingen geprägt von schweren Krankheiten in der Familie, die bestimmt haben, was wir zu tun hatten an vielen Stellen und was wir nicht tun konnten. Und so haben wir in der letzten Zeit viele Gespräche gehabt mit Freunden, mit Familie, über Pläne, über Ziele, Dinge, die wir lange Zeit auf Eis gelegt haben, Dinge, die jetzt aufkommen, ob wir das jetzt vielleicht angehen. Und irgendwie schien immer wieder jeder davon auszugehen, jetzt werden wieder andere Zeiten kommen. Was kommt als Nächstes? Wir haben irgendwie gemerkt, dass wir innerlich gelernt haben, in den letzten etwas mehr als 4 Jahren, so einen gewissen Vorbehalt zu haben, was wohl als Nächstes kommt. Denn wir wissen nicht, was für Zeiten als Nächstes auf uns zukommen. Auch in der Bibel wird uns nicht mitgeteilt, welche Zeiten als Nächstes auf uns zukommen. Aber es wird uns sehr wohl mitgeteilt, wie wir in den verschiedenen Zeiten, die das Leben bringt, Gott erleben können. Einer der bekanntesten Texte, der uns das zeigt, ist Psalm 23. Er führt uns gewissermaßen durch verschiedene typische Zeiten des Lebens, normale Zeiten, schwierige Zeiten und auch wohltuende Zeiten der Erlösung. Und er zeigt uns dabei, wie wir Gott erleben können in diesen Zeiten. Jetzt, der allererste Vers fasst gewissermaßen den ganzen Psalm wie in einer Überschrift zusammen. Der Herr ist mein Hirte, darum wird mir nichts mangeln. Das ist sowas wie ein ganz grundlegendes Bekenntnis des christlichen Glaubens. Wenn ich diesen Gott habe, dann wird es mir an nichts mangeln von dem, was ich brauche. Und die restlichen Verse dieses Psalms entfalten jetzt diese Wahrheit in die verschiedenen Zeiten unseres Lebens hinein. Damit wir Gott besser verstehen können, wird er uns hier beschrieben als ein Hirte. Genauso stellt dann Jesus sich im Neuen Testament vor, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, also der, über den Psalm 23 hier spricht. Psalm 23 zeigt uns also das Leben mit Jesus als ein Leben mit einem Hirten. Jetzt ist gut, vielleicht bevor wir einsteigen, darüber nachzudenken, dass es 2 typische Fehler gibt, die wir vermeiden sollten, wenn wir diesen Psalm lesen. Der eine Fehler, zu dem wir neigen könnten, wie wir Gott verstehen, und der andere Fehler, wie wir denken, Gott zu erleben. So als Erstes, um Gott als guten Hirten, wie er uns hier beschrieben wird, zu verstehen, müssen wir nicht vor allem darüber nachdenken, was Hirten so täglich tun und was sie alles für ihre Schafe machen, sondern vor allen Dingen, was Gott als Hirte für sein Volk getan hat. Ja, es gibt hier viele, die studieren im Detail, was die Aufgaben eines Hirten sind, ist und wie er so mit einzelnen Schafen umgeht und was es alles für Situationen dabei geben kann. Und das ist vielleicht zu einem gewissen Grad auch ganz schön und hilfreich. Aber entscheidend, um zu verstehen, wie Gott als Hirte ist, ist das, was er getan hat. Schaut, in der damaligen Zeit wurden viele Götter und Könige als Hirten beschrieben, auf Bildern dargestellt, mit Stecken und mit Stab. Wenn wir verstehen sollen, wie Gott ist als Hirte, was ihn ausmacht, dann müssen wir vor allen Dingen nachsehen, wie dieses Bild in der Bibel verwendet wird. Im Alten Testament werden die Könige Israels Hirten genannt, die ihr Volk leiten, die es beschützen, die es versorgen. Sie sollten eigentlich Gott als den Oberhirten repräsentieren, aber sie versagen immer wieder darin. Genau im Kontrast dazu wird dann Gott präsentiert als der einzig wahre Hirte, und zwar genau an den Stellen, an denen er sein Volk rettet. Zwei Beispiele hier, Psalm 77, Vers 20 bis 21. Gott rettet Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten, und es wird so beschrieben: Durch das Meer führt dein Weg und deine Pfade durch große Wasser. Doch deine Fußspuren erkannte niemand. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand von Mose und Aaron. Jeremia 31, Vers 10 erwartet Gottes Rettung von seinem Volk aus der Gefangenschaft im Exil. Der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde. So, Gott als Hirte in der Bibel ist vor allen Dingen Gott als Retter seines Volkes. Und das führt uns zu einem zweiten möglichen Fehler, nämlich wenn wir darüber nachdenken, wie wir Gott als guten Hirten in unserem Leben erleben, dann sollten wir nicht nur diesen Psalm lesen als eine Zusage von dem, was Gott für mich ganz persönlich tut, sondern auch und insbesondere von dem, was Gott für sein Volk getan hat, von dem wir persönlich ein Teil sein dürfen. Also, um Jesus als den guten Hirten zu verstehen, schauen wir vor allen Dingen in die Bibel. Und um Jesus als den guten Hirten zu erleben, brauchen wir vor allen Dingen seine Gemeinde. So, jetzt mit diesen zwei Vorbemerkungen im Hinterkopf können wir uns anschauen in diesem Psalm, wie wir Jesus erleben, in drei typischen Phasen unseres Lebens. Und die erste davon ist ganz grundlegend: wir leben. Der erste Teil des Psalms beginnt eigentlich ziemlich unspektakulär. Nicht mit spannenden Momenten, nicht mit irgendwelchen Krisenerlebnissen, sondern einfach mit dem Leben im Alltag. Vers 2: Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu frischem Wasser. Das ist der Alltag der Schafe. Das ist Alltag, wo die meisten von uns über 90% unserer Lebenszeit verbringen. Der nächste gewöhnliche Schultag, die nächste nötige Wäsche, die nächste unnötige Sitzung, das nächste Essen, das nächste schreiende Kind. Und bei all dem ist Jesus die meiste Zeit damit beschäftigt, sich um unseren Alltag zu kümmern. So wie der Hirte beschäftigt ist, sich um den Alltag seiner Schafe zu kümmern. Okay, fragst du dich, was ist so besonders daran? Wir kommen doch eigentlich im Alltag auch ganz gut ohne Gott zurecht. Aber schaut, hinter diesem fast selbstverständlich wirkenden Alltag hier steht eigentlich etwas viel Größeres. Wir haben es gerade schon allgemein gesehen, wie das Bild vom Hirten in der Bibel verwendet wird. Und hier sehen wir es hinter den einzelnen Beschreibungen auch, steht Gott als der gute Hirte, als Retter seines Volkes. Ich nenne euch ein paar Vergleiche, müsst ihr nicht aufschlagen, hört einfach dabei zu. Vers 1: Mir wird nichts mangeln, die Formulierung greift auf. 5. Mose 2, Vers 7. 40 Jahre in der Wüste ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gemangelt. In Vers 2 und 3 steht zweimal, er führet mich. Erinnert an die Formulierung in 2. Mose 15, Vers 13. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnstätte. In Vers 2 ist die Rede von den stillen Wassern, dasselbe Wort wie der Ruheplatz in 4. Mose 10, Vers 33, auch in der Wüstenwanderung. Und die Lade des Bundes des Herrn zog 3 Tagereisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheplatz zu suchen. Und dann schließlich Vers 3. Er tut das alles um seines Namens willen. Dieselbe Formulierung wie an vielen anderen Stellen, so etwa in Psalm 106, Vers 8, über die Errettung aus Ägypten. Er rettete sie um seines Namens willen. So, hinter diesen Beschreibungen der Herde steckt die Erinnerung, der Hirte, der sich hier um den unspektakulären Alltag seiner Herde kümmert, ist niemand anderes als der Gott, der sein Volk aus der Gefangenschaft aus Ägypten gerettet hat, durch die Wüste geführt hat und in das verheißene Land gebracht hat, um sie bei sich die Ruhe finden zu lassen, nach der sie sich immer gesehnt haben. Das heißt, hinter diesem Psalm steht die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Aber diese Geschichte Gottes mit seinem Volk ist in der Bibel nur ein Ausschnitt der viel größeren Geschichte. Davon, wie Menschen wie wir von Gott aus der Gefangenschaft gerettet werden können, in die wir uns selbst durch unsere Sünde gebracht haben, als wir uns von Gott abgewendet haben. Das heißt, wenn Jesus sich vorstellt als der gute Hirte, dann zeigt er damit, ich bin gekommen, um das wiederherzustellen, was du verloren hast, dadurch, dass du dich von Gott entfernt hast. In Vers 3 gibt er uns einen Vorgeschmack von dem, was Jesus uns anbietet. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Mit anderen Worten, ich stille deine tiefsten Bedürfnisse. Durch mich kannst du das Leben führen, zu dem Gott dich bestimmt hat. Und ich verbürge mich mit meinem Namen für dein Wohlergehen. So, die ersten Verse von Psalm 23 freuen sich über Gottes Versorgung im ganz normalen Alltag, aber sie feiern dabei Gott als ihren liebenden Retter. Andrea und ich sind jetzt etwas mehr als 16 Jahre lang verheiratet. Ich habe mal nachgerechnet, in 20 Tagen sind es genau 6.000 Tage. 6.000 herrliche Tage, aber die meisten dieser 6.000 wunderbaren Tage war ein ganz gewöhnlicher Alltag. Irgendwo auf einer Spanne zwischen schön, interessant, normal, notwendig, anstrengend, machbar, ermüdend. Jetzt, was die Ehe mit Andrea so großartig gemacht hat in diesen 6.000 Tagen, waren nicht die paar wenigen Special Events, auch nicht besonders dramatische Erlebnisse, sondern ihre tägliche treue Liebe als Ausdruck der Person, die sie ist. Schaut, so ähnlich ist es im Leben mit Gott. Was die Beziehung zu Jesus im Alltag ausmacht, sind nicht die besonderen Ereignisse, sind nicht die dramatischen Erlebnisse, die wir mit ihm durchgehen. Es sind zuallererst seine tägliche liebende Treue als Ausdruck dessen, wer er für uns ist. Und damit stellt diese Beschreibung vielleicht die Frage an uns: Kannst du dich so an Gott freuen in deinem ganz normalen Alltag? Zugegeben, das passiert ja nicht einfach so von selbst. Schließlich haben wir ja in unserem Alltag um uns herum 1.000 andere Hirten, die anbieten, dich zu führen. Mit 1.000 anderen schön versprechen, dass es dir an nichts mangeln wird, wenn du nur das oder das oder das hast. zu 1000 verschiedenen grünen Auen, die du genießen könntest, über 1000 Wege oder 1000 Klicks zu frischen Wassern, das dir kurz einmal Erfrischung bringt. Und doch lassen sie uns alle immer wieder mit der Frage zurück: Wieso bin ich tief in mir drin trotzdem noch nicht zufrieden? Warum komme ich nie wirklich innerlich zur Ruhe? Mit diesen Versen bietet Jesus uns an: Wenn du mir dein Leben völlig anvertraust, dann wirst du Gott erleben in deinem ganz normalen Alltag. Ganz ehrlich, bei mir passiert es sehr leicht, dass ich mich in meinem normalen Alltag viel zu wenig daran freue, wer Gott eigentlich für mich ist. Mir hat dieser Text in der vergangenen Woche irgendwie die Frage gestellt: Kann ich mich an Jesus freuen, auch wenn nichts Besonderes passiert? Oder ist er eigentlich nur einer von vielen Hirten in meinem Alltag? Vielleicht geht es dir ja öfter ähnlich. Wir neigen ja dazu, Jesus als guten Hirten darauf zu reduzieren, was er für uns tun soll, statt uns darüber zu freuen, was er und wer er für uns ist, als unser Retter und Herr. So, was hilft uns dabei, in unserem Alltag Jesus so zu feiern wie Psalm 23 hier? Nun, um persönlich Jesus als guten Hirten zu erleben, musst du Teil seiner Herde sein. Ein guter Hirte weidet nicht einfach einzelne Schafe, er weidet sie zusammen als eine Herde. Nur eine Herde erlebt einen guten Hirten dauerhaft im Alltag. Und nur die Herde seiner Gemeinde feiert ihn gemeinsam immer wieder als ihren Retter. Vielleicht liegt hier einer der wichtigsten Schritte für eine radikale Veränderung deines Alltags. Priorisiere das Leben mit Gottes Gemeinde mehr in deinem Alltag und du erlebst Gott mehr als den guten Hirten in deinem Alltag. Priorisiere das Leben mit Gottes Gemeinde mehr in deinem Alltag und du erlebst Gott mehr als den guten Hirten in deinem Alltag. Jetzt, warum ist das so wichtig, Gott so zu erleben? Weil das, was wir und wie wir ihn im Alltag erleben, die Grundlage dafür ist, wie wir ihn in anderen Zeiten erleben. Und das führt uns zweitens zu Zeiten, in denen wir leiden. Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gott verharmlost und beschönigt nichts an den dunklen Zeiten, die wir zu erleben haben. Er weiß, wie beängstigend dunkel das Tal sein kann, durch das du vielleicht gerade gehst. Aber schaut, der Zusammenhang zwischen Vers 3 und Vers 4 hält diesem dunklen Tal eine großartige Wahrheit entgegen. Denn das finstere Tal in Vers 4 liegt ja auf dem rechten Weg von Vers 3, auf dem er uns leitet. Er führt mich auf rechter Straße und es bedeutet immer wieder, er führt mich auf rechter Straße ins finstere Tal. Anders gesagt, wir geraten mit Jesus in finstere Täler, weil er uns dort hineinführt. Das bedeutet, wenn du gerade durch eine leidvolle Phase gehst, heißt es nicht, dass Gott sich von dir abgewendet hat, weil du kein gutes Schaf warst. Es heißt auch nicht, dass Gott dich nicht mehr liebt, weil du ihn vielleicht nicht genug geliebt hast. Es bedeutet, er hat sich entschieden, dich als Teil des Weges, auf dem er dich führt, in dieses Tal zu führen und mit dir da durchzugehen. Aber das wirft ja dennoch mit jedem Tal neu die Frage auf, warum bitteschön führt Gott mich denn und uns überhaupt durch dunkle Täler? Nun, Gott gibt uns nicht ganz konkrete Antworten darauf, aber er zeigt uns hier eine ganz grundlegende Absicht. Bekanntermaßen sind Vers 1 bis 3 in Psalm 23 immer in der dritten Person beschrieben. Er weidet mich, er führt mich, er erquickt mich. Und dann Vers 4 bis 6 sind beschrieben aus der ersten Person. In der zweiten Person. Du bereitest mir einen Tisch, du salbst mein Haupt mit Öl. Aber der Wendepunkt von der dritten Person im Reden über Gott hin zur zweiten Person im Reden zu Gott liegt genau in Vers 4, mitten in diesem Tal. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Was uns zeigt, ein Ziel, das Gott offenbar verfolgt, wenn er uns durch dunkle Täler führt, ist, dass wir ihm näher kommen, dass wir ihn persönlicher kennenlernen als jemals zuvor. Es erinnert mich an die Zeit, in der ich in einem großen Unternehmen in der freien Wirtschaft gearbeitet habe. Anfang 20 wurde irgendwann Projektleiter in einem größeren Projekt. Und nach kurzer Zeit, dem ich so mitarbeite, kommt die große Krise. Es gibt einen technischen Schaden an wichtigen Fahrzeugen in einer der größten und wichtigsten Städte in Deutschland, die meine Firma dorthin geliefert hat. Bisher habe ich einfach nur so als kleiner Projektleiter mein Projekt abgewickelt. Habe dabei beobachtet, wie die Firma so läuft und geleitet wird. Auf einmal, innerhalb von einem Tag, sitze ich in einem Raum mit einigen der wichtigsten Personen im ganzen Unternehmen. Vorher habe ich nur von ihnen gehört, vorher habe ich nur von ihnen gelesen, auf einmal lerne ich sie kennen, mitten in dieser Krise. Durch diese Krise. Now, hier ist das Highlight, das absolute Highlight. Irgendwann kommt der oberste Konzernchef persönlich und lädt mich ein in sein Büro. Und ich gehe rein, der sagt, machen Sie mal die Tür zu. Setzen Sie sich mal hin. Und dann erklärt er mir, wissen Sie, das technische Problem in Ihrem Projekt, das all diese Wellen geschlagen hat, die ganze Presse auf uns gebracht hat, das war meine Idee. Ich habe das verursacht. Wow, warum? Was? Na, ich dachte, es wäre mal gut, wenn wir zwei uns ein bisschen besser kennenlernen. Okay, das ist nie passiert, das war nur in meiner Vorstellung. Es hätte so sein können. Im Prinzip, das ist das, was Psalm 23 uns hier zeigt. Nicht wahr? So ist, wie Gott uns vorgestellt wird. Er führt seine Kinder in Krisen und manche sind gewaltig groß und wir können nicht erklären, warum und wozu. Aber wenn du durch die Reihen dieser Gemeinde gehst und mit einigen Leuten hier sprichst, die durch finstere und lange und leidvolle Täler gegangen sind oder jetzt noch gehen, wirst du immer und immer wieder hören, in diesem Tal habe ich Gott kennengelernt wie nie zuvor. Und das will ich nicht missen. Sie verstehen nicht warum und sind doch dankbar für das Tal, in das er uns führt. So, vielleicht gehst du gerade jetzt durch so ein Tal. Dein Körper macht nicht mehr, was er soll und niemand hat eine Lösung dafür. Deine Gefühle und deine Wünsche spielen verrückt und sie passen nicht zu deinen Überzeugungen. Es ist ein täglicher Kampf, irgendwie sie unter Kontrolle zu halten. Die wichtigsten Beziehungen in deinem Leben bereiten dir die größten Schmerzen. Deine Wohn- und Arbeitssituation ist ein einziges Problemfeld. Aber wenn Jesus der königliche Hirte über dein Leben ist, der dich führt, wie in Vers 3, dann bedeutet die Verbindung zwischen Vers 3 und Vers 4, dieses Tal, dein Tal, ist Gottes Tal. Er herrscht in souveräner Macht und Liebe über jeden einzigen Winkel, über jeden einzelnen Schatten, über jede einzelne Biegung der Ungewissheit, was als nächstes kommt. Und er geht vor dir her und hinter dir her und neben dir her mit zwei riesigen Knüppeln in seiner Hand, um deine Seele zu schützen. Und er hat sein öffentliches Ansehen daran geknüpft, dich heil hier durchzuführen, um seines Namens willen. Eines Tages wirst du zurückblicken können und sagen können, ich habe Gott in diesem Tal so persönlich kennengelernt, wie es außerhalb nie möglich war. Jetzt, es ist allerdings auch möglich, dass du gerade durch ein Tal gehst, in das offensichtlich nicht Gott dich geführt hat, sondern in den, dass du dich selbst hineingeführt hast. Vielleicht, weil du anderen Hirten gefolgt bist oder einfach nur der Stimme deines Herzens. In diese Beziehung, in eine Gewohnheit, in eine Beschäftigung, von der du weißt, dass sie in Gottes Augen falsch ist und dass sie langfristig schädlich ist für dich selbst und die Menschen, die du liebst. Vielleicht kannst du auch gar nicht mehr so richtig sagen, wie du eigentlich hier reingeraten bist, aber eins merkst du immer mehr, dass du dich innerlich von Gott distanziert hast und von seiner Herde. Und du siehst kein Ausweg aus diesem Tal. Mein Freund, gerade in den dunkelsten, gottverlassenen Tälern zeigt sich, wie gut der Hirte der Bibel ist. Jesus erklärt im Neuen Testament, ich gehe dir nach in dieses Tal, auch wenn du selbst gegen meinen Willen ohne mich dort hineingelaufen bist. Und ich rufe dir nach, wo auch immer du jetzt gerade steckst, wie verfahren deine Situation auch sein mag, kehr um zu mir und ich werde dich durch dieses Tal führen. So, wenn wir mit Jesus durch Zeiten des Leidens gehen, dann zeigt der Rest dieses Psalms, das Tal ist nicht das Ende. Jesus als Hirten zu haben bedeutet, wir leben und wir leiden, aber schließlich auch, wir werden erlöst. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Eine bemerkenswerte Szene, die sich jetzt hier vor uns auftut. Gott erscheint jetzt auf einmal als der verwöhnende Gastgeber, der ein Bankett für uns vorbereitet. Dass er uns mit Öl salbt, zeigt hier wohl, dass Gott die Quelle aller Freude ist, als die er sich hier präsentiert. Und der Becher als Symbol für das Schicksal unseres Lebens, der hier voll gefüllt ist mit Segen. Es zeigt uns etwas davon, diese Szene, dass Gott uns immer wieder Zeiten im Leben schenkt, in denen er uns bewusst erleben lässt, wie sehr und gerne er uns überschüttet mit der verschwenderischen Großzügigkeit seines Segens. Jetzt kann es sein, dass du dich fragst, ja, aber wann und wo erlebe ich denn diese Zeiten? Überschüttet von seinem Segen. Und beachte, Gottes Segen besteht nicht in bestimmten Gaben, die er uns gibt. Gottes Segen besteht in einer bestimmten Gabe, die er uns gegeben hat. Hier ist die Stelle im Neuen Testament, die Gottes Segen was er für uns heute bedeutet, am deutlichsten definiert. Erst Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Nichts anderes. Er hat uns, Vers 8, den Reichtum seiner Gnade reichlich gegeben. Das ist es, was es bedeutet, als Christ gesegnet zu sein. Nicht das Schnäppchen, was du gemacht hast, nicht das Auto, was du fährst, nicht der neue Job, den du bekommen hast. Christus ist Gottes Segen. Und das Besondere ist, in diesem Segen kannst du baden, selbst in Gegenwart deiner Feinde. Gott betont das hier, weil er weiß, wie leicht wir davon abgebracht werden, uns an Jesus als Gottes Segen zu erfreuen. Oh, es braucht nicht viel, um uns davon abzubringen. Es muss ungefähr 16 Jahre her sein, als Andrea und ich auf unserer Hochzeitsreise waren. Sorry, dass ich heute dafür so drüber spreche, aber irgendwie kam das hier so zusammen. Jedenfalls auf unserer Hochzeitsreise in Korsika hatten wir diesen kleinen Bungalow gemietet. Und dann konnten wir abends auf der Veranda dieses Bungalows sitzen und wir hatten dann so eine kleine Maschine gekauft, mit der man Crepe machen und dann draußen backen konnte. Und wir freuten uns auf diese wunderschönen Abende einfach am Balkon draußen, auf der Veranda. Jedenfalls, wir fangen an zu essen und Andrea macht diesen Crepe und sieht wunderbar aus, all die Zutaten. Und wir sitzen da und auf einmal kommt diese kleine Wespe angeflogen und summt die ganze Zeit auf meinem Crepe rum. Gut, mit einer Wespe ging das noch mit meiner Geduld, dann holt sie ihre Freundin, dann waren sie schon zu zweit. Nach ein paar Minuten wurden es 6 und immer mehr und irgendwie wurde es zu einer recht gequälten Romantik dieser Abend. Ja, also es war etwas schwer, es zu genießen. Und dann irgendwann packte mich der leidenschaftliche Eifer eines frisch vermählten Ehemannes und in Absprache mit Andrea und tut mir leid, das gestehen zu machen müssen. Normalerweise tue ich das nicht so. Aber Hochzeitsreise hat mir nur einmal, habe ich diesen kleinen Flammenwerfer gebaut und eine Wespe nach der anderen aus dem Spiel genommen. Und man spürte förmlich, wie um uns herum ein großer Schwarm weiterer Wespen auf Abstand blieb und nur noch zusah, wie wir unseren Crepe genossen. Im Angesicht ihrer Geschwister, die da um den Tisch verteilt lagen. So tritt Gott hier auf, nur noch etwas stärker, als dass es nur nervende Wespen seien. Er weiß, welche ernsthaften Sorgen und Enttäuschungen und Lebensumstände dich davon abhalten wollen, seinen Segen in Jesus zu genießen. Darum gewährt er uns Momente, in denen er diese Feinde in deinem Leben zurückhält, um dich seine Liebe bewusst spüren zu lassen. Ja, aber wie und wann und wo passiert das denn? Dass Gott mir einen Tisch bereitet, um mich mit seinem Segen zu verwöhnen. Es passiert überall dort, wo unser Blick auf Jesus gerichtet wird und wir uns erinnern daran, uns verinnerlichen, wie sehr wir in ihm gesegnet sind. Und in einem Moment passiert es ganz besonders. Einmal im Monat wird hier tatsächlich ein Tisch vorbereitet. Zu einem besonderen Fest seiner Liebe. Inmitten von allen möglichen Angriffen von Sorgen und Problemen und Sünden und Zweifeln. Und damit es nicht zu einer Gewohnheit wird, sondern damit es ein besonderes Fest bleibt, feiern wir es einmal im Monat, das Abendmahl, in dem Jesus sich hier mitten unter uns stellt und erklärt, ich habe einen Tisch für dich bereitet, mit einem Becher, dem Becher, der mein neuer Bund ist, in meinem Blut. Und in dem Moment, wo du das Brot in deinem Mund schmeckst und den Wein in deiner Kehle spürst, da lasse ich dich schmecken und spüren, wie ich dich mit dem Reichtum meiner Gnade überschütte. David hat so etwas immer wieder konkret erlebt. Im Alltag, in dunklen Tälern, vor tödlichen Feinden, von Gottes Segen verwöhnt. Und das führt ihn zu der Überzeugung in Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Eigentlich ist wahrscheinlich viel stärker, als es hier übersetzt wird. Es ist möglich, dass es am Anfang nicht nur heißt, ja, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, sondern möglicherweise sogar nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Aber ziemlich sicher, in der Mitte heißt es nicht nur, sie werden mir folgen, sondern eigentlich das Wort, was hier steht, heißt, sie werden mich verfolgen. So noch deutlicher könnte man eigentlich übersetzen, nur Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen mein Leben lang. Merkt ihr, das hier ist so etwas wie ein Grundprinzip für die typischen Phasen des Lebens mit Jesus als Hirten. Wir leben, wir leiden, wir werden erlöst. Und stellen immer wieder fest, nur Gutes und Barmherzigkeit verfolgen uns unser Leben lang. So gehen wir voran. Mit dem einen großen Ziel, das der letzte Satz des Psalms uns vor Augen hält. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Auf unserem Weg stillt Jesus immer wieder unseren Mangel. Und doch bleibt es zu gewissem Grad unvollständig. Erst am Ziel unseres Lebens werden wir vollständig erleben, was es bedeutet, sagen zu können, mir wird nichts mangeln. Schaut, das letzte Buch der Bibel zeigt uns etwas davon. Offenbarung Kapitel 7 beschreibt Jesus als Hirte und zugleich als Schaf. Vers 16. Sie werden nicht mehr hungern und werden nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird ihr Hirte sein, wird sie weiden und sie leiden zu Wasserquellen des Lebens. Seht ihr, damit Jesus unser guter Hirte werden konnte, musste er selbst erst zum Lamm werden. Er ließ sich schlachten, damit wir nicht für unsere Schuld sterben müssen. Er erlitt den größten Mangel, damit wir nicht mehr Mangel erleiden müssen. Er durchschritt das dunkelste Tal, damit wir mit ihm als siegreiche Erlöste herauskommen können. Nur wenn du Jesus als dem Lamm vertraust, kannst du ihn auch als den Hirten erleben. Im Leben, im Leiden und in der Erlösung. Also, was auch immer gerade für ein Lebensabschnitt hinter dir liegt, keiner von uns kann sagen, was für eine Zeit als nächstes kommt. Und wir müssen es auch nicht. Denn mit Jesus als unserem Hirten erleben wir immer wieder und irgendwann endgültig. Wir leben, wir leiden. Und wir werden erlöst. Vater, weide du uns heute hier als deine Herde. Und besonders die unter uns, die gerade durch dunkle Täler gehen. Ich bete, dass in der Woche, die vor uns liegt, jeder von uns neu die Freude erleben darf, wie reich wir beschenkt sind in dir. Amen.